Episode 152 von Win Today Hockey O'Clock. Marc Sütsch, Assistant Coach, Steinbach, Blackwings Linz.
Ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass ich das Möglichkeit habe, das, was jetzt derzeit in Linz passiert, das zu erleben mit Philipp, mit Rick, mit Jürgen. Weil jetzt gerade ist eine Arbeitsatmosphäre, der positiv ist und es ist, man kann jeden Tag hier in Linz in der Kabine kommen und das Gefühl haben, dass eigentlich wir sind wirklich eine Familie und der Wert von das ist so groß, glaube ich, dass die Mannschaft selber muss als Familie fühlen und natürlich mit der Trainerstamm auch so Familie.
Win Today Hockey Football.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hin. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Zum zweiten Mal binnen drei Wochen habe ich hier bei Win Today Hockey O'Clock die ehrenvolle Aufgabe, einen Coach interviewen zu dürfen, der mir auch tatsächlich gegenüber sitzt, physisch. Vor drei Wochen war das Tom Rowe, ein Ex-Arbeitskollege des Mannes, der jetzt mir gegenüber sitzt. Das ist niemand geringerer als der Assistant Coach. The longest tenured Assistant Coach der Win Today Ice Hockey League. Der längst dienende Assistant, den unsere Liga kennt. Es ist Marc Sütsch von den Steinbach Blackwings Linz. Marc, freue mich erstmal sehr, dass du Zeit nimmst, um ein klein wenig über Hockey zu plaudern.
Gern. Es ist immer, ich habe immer Spaß mit dir, wenn wir quatschen und ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir zu.
Das letzte Mal, dass ich hier in den Heiligen Hallen der Blackwings sein durfte, habe ich mit Emilio Romig ein längeres Gespräch führen dürfen. Und auf einmal, während dieses Interviews, hüpft ein nur in Unterhose bekleideter Marc Sütsch an uns vorbei, posiert lässig herum, verzieht sich dann wieder, kommt dann, glaube ich, noch einmal daher. Der Spaßvogel in dir, der kommt nicht ganz so häufig raus, aber wenn, dann eher subtil und vor allem, du hast gewusst, wir zeichnen ohne Video auf, ja, dann in dieser Art und Weise. Was hat dich geritten, zu sagen, okay, lass mal hier crashen?
Naja, es ist lustig, dass du sagst, das Wort Spaßvogel, weil nach meiner ersten Saison in Linz, da war ein ehemaliger Spieler in Linz. Seine Mutter arbeitet noch bei uns in der Verein, Frau Obermeier. Und ihr Sohn, sie hat drei Söhne. Zwei haben gespielt bei uns in Linz. Der Norbert Obermeier und der Georg Obermeier. Und damals, mein erstes Jahr in Linz, hat der Norbert Obermeier eine kleine Geschichte schreiben müssen, jede paar Wochen über die Mannschaft. Und der hat mich einmal beschrieben als quasi der Spaßvogel in der Kabine. Das war 1999, das Jahr 99-2000 Saison. Und natürlich über die Jahre, jetzt bin ich viel älter als damals, ich bin auch in einer anderen Position als damals, aber ich bin die Meinung, dass Profisport, egal wie ernsthaft, wie wichtig Performance ist, da muss ein gewisser Spaß dabei sein. Und wir wollen auch ein Environment, eine wie sagt man das?
Umgebung.
Eine Klima-Umgebung in der Kabine haben, dass die Spieler verstehen, dass und das will auch der Philipp haben, der Philipp Lucas haben, dass die erstens die harte Arbeit haben und die Arbeitseinstellung haben, aber dass auch die gerne in der Kabine kommen zum Arbeiten. Und ich bin einer, der auch gewisse Zeiten Spaß haben kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Spieler, dass die ein bisschen Spaß haben.
Denn was man am Ende nie vergessen darf, es unterhalten sich zwei erwachsene Leute über andere erwachsene Leute oftmals, die hauptberuflich ein Spiel spielen. Darf man nie vergessen, wenn man sich mit dem Eishockeysport dann auch tatsächlich beschäftigt, aber ich habe dich eingangs schon als längst dienenden Assistant Coach der Liga bezeichnet, mit einer oder zwei kurzen Unterbrechungen, in denen du interimistisch Head Coach sein durftest, bist du seit 2010, 2011 durchgehend in Linz engagiert. Wie hört sich das an? Longest tenured assistant coach.
Erstens, ich bin sehr dankbar und auf der Verein und sehr glücklich, dass ich diese Möglichkeit habe. Und zweitens, ich muss sagen, ich bin stolz drauf, dass was ich erlebt habe in Linz, wir haben in die kurze Vergangenheit jetzt ein paar schwierige Jahre erlebt, aber wenn ich das im Ganzen anschaue, wenn ich das ganze Zeit in Linz überschaue jetzt, habe ich viel mehr schönere Zeiten als schwierige Zeiten und es ist ein Teil Linz jetzt und diese Eishockey-Verein Steinbach Black Wings Linz ist einfach ein großer Teil von meinem Leben, von meiner Familie auch. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar und jedes Jahr ist immer neue Herausforderung und ich genieße es sehr.
Ich habe mich in der Vorbereitung sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil du so ein facettenreicher Mensch bist und weil die Tätigkeit eines Assistant Coaches vielleicht auch zu wenig wertgeschätzt wird, vielleicht generell zu wenig gesehen wird, weil die stehen zwar auf der Bank, aber niemand weiß so wirklich über diesen Daily Grind auch Bescheid und was zwischen den Spielen passiert, die ganze harte Arbeit, die man nicht sieht. Das sind bei den Spielern die vielen hunderten Stunden in der Kraftkammer, auf dem Eis und sich richtig ernähren und früh genug schlafen gehen und dergleichen. Das setzt sich ja dann auch fort bei den Assistant Coaches, die wiederum zum Gelingen der Arbeit eines Head Coaches und des ganzen Werkels beitragen. Und möchte versuchen, mit dir auch über diverse Einzelheiten dieser Aufgabe auch sprechen. Aber was bei dir so ungewöhnlich ist, ist, dass du deine Karriere bei der Profimannschaft beendet hast und sofort im Jahr drauf, ohne Sabbatical oder mal, keine Ahnung, Weltreise machen oder was auch immer, zum Assistant Coach geworden bist. Wie ist das zustande gekommen? War das beabsichtigt oder wie so oft bei Karrieren Zufall?
Ich habe gearbeitet zuerst während das ich gespielt habe im Sommer bei einer Eishockey Camp in Maine, eigentlich in den USA, im Sommer, in den Sommermonate für 8 Jahre durchgehend und war tätig als ein quasi Off-Ice und On-Ice Director bei dieser Camp und haben aber mit jüngeren Kindern, bei Mädels und Jungs gearbeitet und habe in diesen Zeiten auch eine gewisse Liebe für diese Arbeit als Coach, aber habe nicht wirklich als Profi das, habe nicht wirklich gedacht, dass ich werde dann gleich nach, dass ich fertig bin mit Spielen, dass ich zum Trainer werde. Oder so, das war nicht in die Plan, sagen wir mal. Und da war Möglichkeit nach meinem letztes Jahr, das ich gespielt habe durch die Verletzung. Es ist ziemlich schnell gegangen. Ich war auf einmal, ich habe eine Verletzung bekommen, habe dann ein OP bekommen, habe versucht zum Spielen die Jahre danach. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, mein Körper kann nicht mehr. Und damals war Kim Collins Head Coach. Der Rick Nashan war Assistant Coach und Rick hatte eine Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen, nach Ingolstadt. Und der Kim Collins hat mit mir geredet und wollte, dass ich das mache mit ihm. Und es war eigentlich ein kompletter Zufall. Und auf der anderen Seite, das war der perfekte Einsteigenmöglichkeit, in als Trainer zu werden. Und der Kim Collins war erstens ein super Trainer, ein super Typ. Er hat das Vertrauen in mich gehabt. Ich glaube, weil ich habe für ihn gespielt ein paar Jahre, hat er ein gutes Vertrauen zu mir und wollte mir die Möglichkeit geben. Und ich war, wie gesagt, sehr bedankbar und sehr bereit, das zu machen. Und so ist es angefangen.
Jetzt stelle ich mir diese Transition-Phase ja trotzdem spannend vor. Du gehst vom Spieleralltag, geht zum Training, geht nach Hause, geht zu den Spielen, geht nach Hause, auf einmal in den Traineralltag über. Und da ist es dann nicht mehr so einfach, nach dem Training nach Hause zu gehen, weil viel der Arbeit danach passiert und auch davor. Wie war dieses, sich an völlig neue Abläufe gewöhnen? Ja, das ist vom Eishockey-Camp in Maine vielleicht schon in Teilen gekannt, aber dann Daily Business für die Kampfmannschaft im Eishockey. Wie ist das?
Es war eine große Umstellung. Ich habe gesagt, ich war bereit, das zu übernehmen, aber man ist nie wirklich bereit, das erste Mal, dass man in so einer Situation steht. Natürlich war das auch anders als manche Trainer, weil ich habe schon gespielt mit diesen Spielern. Ich habe gewusst, ich muss meinen eigenen Weg finden, dass ich nicht reinkomme jetzt als Co-Trainer und dastehe und fange an jetzt zum Herumschreien und spielen, dass ich der Größte bin und weil
das was natürlich gestimmt hätte, aber
bitte
was natürlich gestimmt hätte, aber
ja, da habe ich wirklich mit wie sagt man so ein bisschen feines Gefühl reingehen in die Situation und auf jeden Fall habe ich bin sicher, ich habe viele Fehler gemacht, aber ich habe wirklich viel gelernt und wie gesagt, ich habe Glück gehabt, dass der Kim Collins Trainer war, eine sehr menschliche Person und die Spieler haben für ihn gespielt, weil er hat nicht versucht, irgendjemand anderer zu sein. Er hat die Spieler mit Respekt gehandelt. Er war auch ein harter Trainer, wenn das sein müssen, aber er war fair und ich glaube, das ist, was ich von ihm am meisten gelernt habe, dass es wichtig ist, nicht versuchen, jemand anderes zu sein. Man kann hunderttausende Bücher über Coaching lesen und man kann sehr viel lernen von solchen Büchern, aber in Wirklichkeit, du musst trotzdem, du kannst ein Buch lesen über Mike Babcock, aber wenn du versuchst, Mike Babcock zu sein oder irgendein anderer Trainer, dann, ich glaube, du wirst in Schwierigkeiten stehen und.
Aktuell auch nicht so gut, Mike Babcock sein zu wollen, so ganz nebenbei, aber.
Das war Schmäh, sag mal.
Wenn wir auf Kim Collins zurückkommen, er war derjenige, der dir diese Chance ermöglicht hat. Und das war nach dem Finals Run, das war nach der bitteren Spiel 6 Niederlage gegen Red Bull Salzburg im April 2010. Und dann ist er weniger als ein Jahr später der erste Head Coach, den du gehen siehst. Spoiler Alert, da werden dann noch ein paar hinzukommen. Aber wie war das dann auch erstmal so als Assistant Coach mit ansehen zu müssen? Ja, es ist ein Wins and Losses Business. Und wenn es halt mit Erwartungen nicht passt, dann werden auch Konsequenzen gezogen. Wie war diese Entlassung von Kim Collins für dich?
Es war schwierig. Erstens ist es auch, du bist dann als Co-Trainer manchmal gefragt und ich habe sehr schnell gelernt, dass, und ich glaube noch immer auf das, dass als Co-Trainer die wichtigste Arbeit, was du hast, ist, dass du den Trainer unterstützt. Egal ob du eine verschiedene Meinung hast, egal ob du vielleicht Persönlichkeitsänderung oder Differenzen hast. Der Cheftrainer, wenn er da ist und arbeitet, du musst ihn unterstützen. Und der Verein hat dann entschieden, dass die wollen jemand Neues haben. Ich kann mich erinnern noch das Gespräch, das ich gehabt habe mit Christian Pörtaler damals und er gesagt, der neue Trainer ist da und wir mussten ihn kennenlernen. Er kommt aus Edmonton und ich bin mit ihm gesessen und habe den neuen Trainer kennengelernt. Das war damals so quasi ein Interview irgendwie und wir haben ein Gefühl bekommen und obwohl es war schwierig, dass der Casey dann gegangen ist, der Rob Daum ist gekommen und von ihm habe ich wahrscheinlich die meisten die meisten Sachen gelernt über Eishockey als Trainer.
Ich möchte dann auch zu diesen Learnings kommen, vielleicht für all die Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Folge von Winter Day Hockey O'Clock, einfach nur zur Einordnung. Du hast unter Kim Collins gearbeitet, unter Rob Daum, unter Troy Ward, unter Tom Rowe, unter Pierre Beaulieu, unter Dan Seaman, unter Raimo Sumanen und jetzt Phil Lucas. 8 Head Coaches seit 2010, 2011, das ist durchaus eine Menge, bei weitem nicht so viel wie bei manch anderer Organisation. Damit herum gibt es die Vienna Capitals, die überhaupt erst 3 Head-Coaching-Veränderungen innerhalb einer Saison auch hatten. Wir kommen sicher auch zu den turbulenteren Jahren dann auch zu sprechen, die vielleicht vor der Ära Phil Lucas waren. Aber diese Rob Daum-Ära, gemeinhin die erfolgreichste in der Neuzeit der Steinbach Black Wings Linz, die hat mich ein klein wenig mehr interessiert und habe es mir dann natürlich auch nicht nehmen lassen, bei Rob Daum mal nachzufragen, wie er denn auf diese Ära auch zurückblickt. Du hast dankenswerterweise vor ein paar Monaten eine kleine Story über Rob Daum erzählt, wie es ihm auch mal auf gut österreichisch ausgehängt ist und er einen Sessel, glaube ich, zerteppert hat in einer Drittelpause. Jedenfalls hat Rob Daum sich dann zurückgemeldet und würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach mal ganz kurz rein, was Rob Daum denn über Mark Sitsch zu erzählen hat.
Hi, Martin. Hi, Mark. I'd also like to say hello to the 5 or 6 people listening to this podcast. You know, I'm only joking, Martin. You're one of the major promoters of Austrian ice hockey. I'm sure you have done hundreds of podcasts promoting our sport and the people in it. Actually, it must be more than that because there can't be anyone left to talk to if you're speaking to Mark. I guess the Zamboni driver and Lintz had other commitments. I have to apologize for the time it took for me to respond to your request to do this tonight. But it took me that long to find anything nice to say about Mark. I love Mark Sooks. I had the pleasure of working with him for 6 years. Mark was a huge part of any success we had during my time in Linz and has remained loyal to the organization since I left. He is a knowledgeable hockey man who is totally committed to the Black Wings. When we needed a fitness coach when I was there, Mark learned what to do so he could fill that role. We spent countless hours in the two-man coach room discussing strategies, exchanging ideas, and laughing our asses off. I never have seen a person who could fall asleep quicker on the team bus on a road trip than Mark. The moment Bobby Lucas stepped on the bus and the door was closed, Mark was out, and we weren't going to speak again until we got to wherever we were going. Thanks for having me, Martin. Mark, I cherish the time we spent together in Linz. You are a good man. There are not many of us left.
Oh, it's great to hear from him und es ist schön, das zu hören. Und interessanterweise, das letzte, was ich geschickt habe zum Rob, war, und das zeige ich dir, weil ich finde, das passt zu was wir jetzt reden, ist der neue Trainer von den Edmonton Oilers ist der Chris Knoblauch.
Geiler Name übrigens.
Ja, eigentlich, ich sag Chris Knoblauch, er sagt Chris Knoblauch. Und sein erstes Interview am Fernseher, das er gegeben hat, haben sie ihn gefragt, bei wem willst du bedanken für deine Position jetzt erst erste Mal in jetzt der NHL als Trainer? Und der hat angefangen zum Reden. Zuerst hat er seine Frau und seine Familie bedankt und er war ziemlich emotionell. Und die haben gesagt, Coaches, Players, wer hat dich eigentlich, wer war dein Mentor? Und er fängt dann ein bisschen emotionell am Anfang. Und der erste Trainer, das er bedankt, ist der Rob Daum. Der hat gearbeitet als Co-Trainer in University of Alberta. Und das hat die sehr interessant gefunden. Das ist ein Trainer, der sehr viel Erfolg hat in der AHL, ist jetzt Trainer in der NHL. Und der erste Trainer, das er bedankt, ist der Rob Daum. Der zweite Trainer war der Hackstall. Das ist jetzt ein Trainer in der NHL. Und das sagt sehr viel über den Rob und seinen Erfolg überhaupt in dieser Liga. Ich habe sehr, sehr großen Respekt für ihn als Mensch, als Trainer. Und es ist sehr, sehr schön, was von ihm zu hören. Lass uns das mal, so schön es auch ist, und sind immer, mag deswegen große Worte von großen Trainerpersönlichkeiten, all-time winningest coach in League History, dann auch über verdiente Kräfte anderswo geäußert werden. Aber wenn wir es dann tatsächlich etwas unemotionaler sezieren und er deine Arbeit so gelobt hat und du währenddessen aber gesagt hast, du hast so viel unter Rob Daum auch gelernt, was sind so Sachen, auf die du da zurückblickst? Was sind Dinge, die du unter Rob Daum gelernt hast, außer wahrscheinlich Dutzende verschiedene Breakout-Varianten?
Zuerst, er hat verstanden, wie man eine Mannschaft aufbaut. Von welche Spieler in welche Positionen passen zusammen. Und dann, wie er sich benimmt und wie er redet vor der Mannschaft, wie er organisiert ist mit seinen Trainings. Das Eishockey-Knowledge, das wisst jeder, dass er das hat. Er ist, jede Mannschaft, das er hat, ist sehr strukturiert. Aber er war immer, außer dieser eine Aussetzer, was wir geredet haben, wo er in der Kabine gekommen ist und wirklich einen Auszug gehabt hat, obwohl das war trotzdem nicht vor der Mannschaft. Er war immer ruhig, hat der Mannschaft immer ganz sehr viel Selbstvertrauen irgendwie übergeben und er war sehr calm in schwierige Situationen. Ich bin leider nicht auf dem Niveau von ihm, aber ich habe sehr viel von ihm gelernt und versuche immer noch meine Emotionen und meine Leidenschaft für die Mannschaft auch eine gewisse Situation unter Kontrolle zu haben und versuchen, das Gefühl zu übergeben, dass, hey, wir sind jetzt 1-1 gegen Wien heute im dritten Drittel, spielen nicht besonders unser bestes Spiel, aber trotzdem willst du diese Calm haben und diese gewisse Energie geben zu der Mannschaft, dass, hey, es wird alles okay, wir sind fit genug, strukturiert genug, wir werden das Spiel holen. Und ich habe immer das Gefühl von ihm gehabt, dass egal ob wir 4-1 hinten waren, haben wir immer die Möglichkeit gehabt, dass wir das Spiel gewinnen. Und oft ist es so passiert. Ja.
6 deiner 14 Jahre und damit auch die meiste, längste Zeit hast du mit Rob Daum zusammengearbeitet. Und nachdem du nach ihm noch viele andere Trainer erleben musstest und nachdem aber auch bekannt ist, wie fordernd Rob Daum ist, wie strukturiert er vorgeht, wie viele verschiedene Systeme er hat, war deine Arbeit unter ihm auch am forderndsten?
Am schwierigsten, meinst du? Also demanding. Die meisten demanding. Nein. Ich habe bei ihm war das ganz einfach. Ich war freiwillig für Videopräsentation und Pre-Scout und das hat er zu mir gegeben. Gesagt, du präsentierst das und in diese, was ich gelernt habe, dass ich zeige, was die andere Gegner macht und ich sage, warum unsere Spielweise, dass der Daum schon zu mir gegeben hat, okay, wir spielen so und so und so in der Neutralzone, Defensivzone, Offensivzone. Jede Zone hat einen Plan gehabt. Ich habe der Pre-Scout von der Gegner gezeigt und haben eigentlich gesagt, die machen das, darum machen wir dieses System in diesem Bereich. Darum macht man dieses System gegen den in diesem Bereich. Und es war einfach eine Situation, wo das Video, man zeigt das Video, man vorbereitet die Mannschaft für ein Spiel und zeigt, was wir machen dagegen. Aber die Arbeit war schon fertig. Rob hat Training geleitet und hat die Mannschaft trainiert, damit dieses System in jeder Situation einfach eingebaut war. Und das war wirklich so, dass wir haben so oft repetitiv Sachen trainiert, dass in die Spiele, die sind einfach von der Tour gekommen, von allein irgendwie gekommen. Und wie gesagt, es war eigentlich als Trainer, man muss sagen, 6 Jahre ist eine lange Zeit für einen Head Coach und der Grund, warum er so lange da war, weil Erfolg war da und der hat gut vorbereitet, die Mannschaft gut vorbereitet bei jedem Training, jedem Spiel.
Nimm uns mal mit on the inside, dieser Pre-Scout, den es zu erstellen gibt. Ich meine, mittlerweile in Sekundenschnelle alle Videos sofort vorhanden, aber der nächste Gegner, wir zeichnen das Gespräch direkt nach dem 4-1-Sieg gegen die Spuse Vienna Capitals auf. Der nächste Gegner, der Steinbach Black Wings Linz, wird dann am kommenden Freitag Fake sein, die BEMA Pioneers Vorarlberg. Wie sieht so ein Pre-Scout aus? Wie lange dauert das dann auch tatsächlich? Wie geht das in der Erstellung?
Pre-Scout jetzt ist Gott sei Dank ein bisschen leichter in dem, dass du hast ein Videosystem, wo zum Beispiel die Überzahl oder Unterzahl, das kannst du dann gleich rausholen. Trotzdem musst du dann die Unterzahl anschauen und oder Überzahl anschauen und dann schneiden. Wir machen das bei uns so, dass zumindest jetzt bei uns in Linz, dass der Luki meistens macht die Pre-Scouts und schaut. Und ich schaue meistens die Spiel, was wir gerade gespielt haben, schneide unsere Spiel, damit die Spieler am nächsten Tag zumindest ein Feedback von das letzte Spiel bekommen. Und natürlich, der Luki schaut auch unsere Spiele an. Aber meine Arbeit ist, das zum Schneiden, die Spiel zum Schneiden. Und der Luki braucht nicht gleich nach dem Spiel emotional in unser Spiel gehen. Das Spiel ist schon vorbei. Er kann schon fokussieren auf den nächsten Gegner, was im Training sein muss, was wir trainieren müssen, damit wir gegen diese Gegner vorbereitet sind. Und ich kann auf die Vergangenheit schauen quasi, durch das durchgehen und dann am nächsten Tag gleich in der Früh vielleicht die Kleinigkeiten, was wir verbessern müssen. Besonders Beispiel Freitag-Sonntag-Spiel. Wir spielen am Freitag und haben, sage mal, in unserer Defensivzone Probleme gehabt. Und ich weiß, dass am Sonntag wir spielen einen Gegner, der sehr offensive Mannschaft ist und macht was Ähnliches in die Offensivzone wie die Gegner am Freitag. Dann ist es was wir am Samstag früh besonders zeigen will, weil erstens wir wollen immer von unseren Fehlern verbessern und lernen. Wir versuchen natürlich positive Clips zum Reingeben, was wir auch gut gemacht haben. Aber sag einmal, die meisten die Clips sind Sachen, wo wir was verbessern müssen. Und besonders wenn das was, dass die Spiel am Sonntag beeinflussen kann, dass wir schnell korrigieren wollen, dann zeigen wir das gleich am nächsten Tag in der Früh, damit wir am Samstag, wenn wir das am Eis gehen, es ist eine Möglichkeit, dass wir dort das ein bisschen trainieren oder verbessern.
Mit der Erfahrung deiner vielen 100 Spiele als Assistant Coach, jetzt zurückblickend auf die Partie heute gegen die Vienna Capitals. Die Black Wings Linz losgelegt wie die Feuerwehr, erstes Drittel dominiert, letztlich dann nur mit 1-0 in Führung gegangen und im zweiten Drittel ist dann ein klein wenig der Faden gerissen. Wien ist besser ins Spiel gekommen, hat gute Chancen vorgefunden, die sie dann auch genutzt haben. Das hätte durchaus auch weiter in Richtung Wien kippen können. Im dritten Drittel dann eigentlich so aus dem Nichts das 2-1 und von dort weg dann, wie ein Eishockeyspiel dann eben passieren kann, den Sieg auch nach Hause gebracht. Aber jetzt einfach so Gut-Feeling, instinktiv. Was sind so Dinge, auf die du dich im Nachgang zu dieser Partie heute fokussieren möchtest, die dann vielleicht auch hilfreich sind gegen die Pioneers?
Erstens, ein großes Problem bei uns in die letzten 3 Spiele, sogar 4 Spiele, Heimspiele, ist unsere zweiten Drittel. Wir haben immer wieder Schwierigkeiten in die zweiten Drittel. Das haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben das versucht zum drüber reden und warum, was ist da der Problem? Aber wir haben das Gefühl, dass zu Hause meistens haben wir einen sehr guten ersten Drittel, eine Tiefe in der zweiten Drittel und dann wieder in die dritten Drittel sind wir wieder stark.
Kann nicht nur der lange Wechsel sein, oder?
Das ist sicher eine Faktor drinnen. Wir haben sehr viel angeschaut, sehr viel darüber geredet. Wir haben gehofft, dass heute wird das anders. War nicht. Aber das ist was. Jetzt gerade nach dem Spiel ist meine erste Sorge, würde ich sagen, ist, dass das ist wieder passiert in der zweiten Drittel. Warum finden wir was jetzt in diese zweiten Drittel besonders systematisch? Ich glaube, meistens ist das eine Situation, wo die erste Drittel so gut läuft oder so viel Energie ist in die Eishalle und wir fangen an mit richtiger Leidenschaft und dann irgendwie kommt es zur zweiten Drittel. Was können wir sagen nach der ersten Pause? Was können wir ändern? Natürlich haben wir bis jetzt keine Lösung gefunden. Es hat uns Gott sei Dank kein Spiel gekostet, wirklich jetzt in der letzten kurzen Vergangenheit. Aber solche Sachen müssen wir wieder anschauen und analysieren ein bisschen, wo, was, wie könnte man das verbessern. Die andere Sache, was wichtig in diesem Spiel, glaube ich, ist im dritten Drittel. Ich bin froh, dass wir haben 3 Tore geschossen, aber es war ein erste wirklich emotionales Spiel für uns zu Hause, sag mal. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da waren, aber da hab ich gemerkt, gegen Wien, diese Derby, es hat ein Derby-Gefühl gehabt, das war emotionell, am Eis, laut in der Eishalle, und das ist beim Playoff so. Und wir müssen in diese Situationen auch umgehen können und auch die Ruhe haben, und ich finde, dass im dritten Drittel, da waren richtig Chancen, dass die gehabt, vor unserer Tor gehabt hab, das einfach nicht passieren darf. Die waren zu frei vor dem Tor, und wir haben das heute ein bisschen gesprochen, wir dürfen nicht einfach, wie der Rasmus Tiernan jetzt gerade spielt, das darf man nicht can't take it for granted. Wir können nicht einfach sagen,
nicht darauf bauen oder dass genau, nicht als gegeben hinnehmen.
Ja, ja, und sagen, hey, wir haben ein gutes erstes Drittel, der Razi wird alles halten und wir spielen irgendwie, weiß nicht, auf die Offensive-Seite oder nicht das richtige, gescheites Eishockey, was wir wollen. Und da muss man aufpassen, weil die Mannschaften in der nächsten Zeit, jetzt im Dezember, Januar, Februar, werden alle besser werden und wir müssen mithalten und manche Fehler, was haben passiert, kann man nicht einfach erwarten, dass immer unsere Torhüter die unsere uns retten.
Du hast die Ära damals, die mit Abstand erfolgreichste, auch auf deiner Coaching-Karriere in Summe angesprochen. Sie ging dann zu Ende, als die meisten, oder als sie schon abgezeichnet hatte, ja, da braucht die Mannschaft wahrscheinlich was Neues. Und dann ist eine extrem spannende Trainerfigur nach Linz gekommen. Ich schätze ihn sehr, stehe auch nach wie vor mit ihm in Kontakt. Und war schon hier zu Gast bei Winter Day Hockey Clock und habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, bei Troy Ward mal ein klein wenig nachzufragen. Wie war es denn, mit Mark Zitsch zusammenzuarbeiten? Und im Laufe dieser Unterhaltung werden wir dann immer wieder zu so reoccurring Topics auch kommen. Möchte erstmal reinhören bei Troy Ward, dem es letztlich vergönnt war, ein klein wenig mehr als ein Jahr, dann auch in Linz zu bleiben, wie er denn auf eure gemeinsame Zeit zurückblickt.
Hello, Martin. Troy Ward here. Thanks so much for the opportunity to speak on behalf of Mark Zooks for your podcast. My time in Linz was obviously very special. I don't know if I have a funny story about Mark Zooks. I will tell you the honest truth from my experience in the game. Mark Zooks, his wife Danny, their children, made myself and Marilyn feel more comfortable than we could ever imagine moving to another country. So I think his segue into the Linz Black Wings organization is that with so many imports through the years, I think part of being a good import and having the comfort to come overseas and try and learn a language and be comfortable has to do with people that you meet along your path. I felt ever since my interview to the time I first came over, I couldn't have been more welcome. And he's kind of a hidden gem. You talked about in your email how he's been there for a long time and been a great assistant. Not only was he a great assistant for me, he's also a great player in the league and certainly for Linz. So, you know, the hidden gem in Linz is one of them is Zooks. Other one is Jürgen Penker. Both of those guys make you feel really welcome and special. They worked extremely hard. But most importantly, I think for all of our imported players, imported coaches through all the years there. You feel extra special that Mark and his wife, Danny, and their children come through your life. And it's a really cool thing. So kudos to the whole organization for keeping him on, and kudos to him and his family for being such tremendous people. Thank you.
Troy Ward, absoluter Klasse Act, hab noch jede Unterhaltung mit ihm sehr genossen, durfte immer sehr viel lernen. Und gleichzeitig ist er jemand, der von einigen auch als eher komischer Kauz wahrgenommen worden ist. Und das war er mit der Art und Weise, wie er mit Statistiken, auch mit Analytics, und da war er seiner Zeit sicher voraus, auch umgegangen ist. Wie blickst du auf diese dann doch deutlich kürzere Ära Troy Ward zurück?
Ja, das ist, ich habe gelernt, wie hart man wirklich arbeiten kann im Eishockey. Und er hat eine North American Arbeitseinstellung, NHL, AHL Erfahrung mitgenommen.
Ich würde sogar als besessen bezeichnen, wie er, also wirklich ja. A man ja. Possessed.
Ja.
Im besten Sinne allerdings.
Ja, ja. Und wenn ich rückblickend denke mal hin und wieder, dass ich weiß nicht, ob ich hoffe nicht, dass ich ihm ein bisschen, wie sagt man das, that I let him down.
Enttäuscht.
Enttäuscht. Nur weil er ist manchmal nicht geschlafen, der hat manchmal ein paar Stunden geschlafen und ist durchgearbeitet. Ich werde das nie vergessen, ich habe einmal nach dem Spiel, ich war verantwortlich damals, glaube ich, für Überzahl und habe nach dem Spiel haben wir verloren und wir haben Überzahl, ich weiß nicht, 4-5 Überzahl gehabt und haben kein Tor geschossen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das Mannschaft, I let the team down. Ich habe einfach meine Arbeit nicht gut genug gemacht und ich bin mit ihm gesessen nach dem Spiel in unserer kleinen Trainerkammer. Er hat das Spiel analysiert, ich habe nur das Überzahl angeschaut und geschnitten und geschnitten und geschnitten und er ist nicht nach Hause gegangen. Und ich habe gedacht, er geht nicht nach Hause, dann ich gehe nicht nach Hause, weil ich war schuld in dem Spiel quasi als Trainer. Ich habe meine Arbeit nicht gut genug gemacht. Und ich habe gedacht, irgendwann einmal wird er gehen. Es ist 3 in der Früh und dann ist 4 in der Früh geworden, es ist 5 in der Früh geworden. Am 5:30 in der Früh habe ich gedacht, ich kann meine Augen nicht mehr aufhalten. Und ich bin in die Raum von der Masseur, da war ein Massagetisch da drinnen. Und habe gedacht, ich muss mir jetzt kurz niederlegen für, weiß nicht, 20 Minuten, damit ich irgendwie dann weiterarbeiten. Er ist einfach die ganze Nacht geblieben, bis in der Früh. Und ich bin auf einmal um 8 irgendwie aufgeweckt. Ich glaube, ich habe 2,5 Stunden geschlafen, sowas. Und bin wieder in seine Kammer gegangen, in unsere Trainerkammer gegangen. Und er ist noch immer da, hat seine Musik spielen lassen, hat sein, ich glaube, Diet Coke getrunken und hat Vollgas das Video geschnitten. Also ich habe gelernt, dass erstens er war ein Wahnsinns Arbeitstier. Ich habe gedacht sogar manchmal, es war fast zu viel, aber er war einfach voll fokussiert auf alle mögliche Lösungen. Er wollte einfach Lösungen haben für alles. Und wenn da Problem gegeben hat, hat immer zu mir gesagt, es gibt immer Lösungen. Wir müssen einfach das Lösung finden, aussprechen und versuchen zu verbessern. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, mit ihm zu arbeiten, weil ich nutze noch immer eigentlich, man sieht da, die ganze System und die ganze Spielanalyse, das ich mache nach dem Spiel, ist genau sein System. Die 5 gegen 5 C+A-Chancen, die ganze Aussprüche, wie man die Chance gearbeitet, wer war dabei bei den Chancen, das wir gehört haben, wie war am Eis für die Chancen, dagegen Überzahl, Unterzahl-Chancen, ist alles noch eigentlich von Troy Ward. Und das ist es interessant, als Co-Trainer zu arbeiten. Man nimmt von jedem Trainer, man lernt immer was. Und von ihm habe ich gelernt, wie tief man in Eishockey, Analytics und alles reingehen kann.
Ein spannender Aspekt, den er noch angesprochen hat, ist auch der, den du natürlich nachvollziehen konntest, wie es ist, als Importspieler in ein völlig fremdes Land zu kommen. Fremde Sprache, fremde Umgebung, ganz andere Gebräuchlichkeiten und natürlich in Toronto aufgewachsen, Union College, auch NCAA Hockey gespielt. Also du hast different places gesehen innerhalb Nordamerikas, kommst dann aber nach Österreich. Inwieweit hat dich deine Erfahrung als Import dann auch gelehrt, quasi helfende Hand zu sein oder Schulter, an der man sich anlehnen kann?
Ja, ich finde, dass es gibt viele Spieler in Nordamerika, die nach Europa kommen zum Spielen. Und ich bin wirklich der Meinung und ich glaube echt dran, dass ein Spieler kann nur Erfolg haben, wenn er irgendwo hinkommt und fühlt sich wohl. Und du kannst 100.000, 200.000 Euro zahlen für die beste talentierte Ausländer, egal von wo er kommt. Wenn er kommt in einen Verein oder eine Mannschaft und fühlt sich nicht wohl oder seine Frau fühlt sich nicht wohl, für mich ist das das ist irgendwas, was leicht zum Lösen ist und könnte auch das größte Problem sein, wenn das nicht aufgepasst wird. Weil es ist oft so, man unterschreibt irgendwelche Ausländer, die kommen in der Mannschaft, die treffen den Trainer oder den Co-Trainer und den Präsident. Hallo, servus, grüß dich. Und der Präsident, er geht am meisten, der Präsident wollte sehen, hey, ich habe 100.000 Euro für diese Spieler bezahlt. Ich erwarte, dass der einfach jeden Spieler Tor schießt. Aber geredet wird nicht mit ihm. Nach zwei Monaten, wenn er das nicht auf seine Leistung kommt, ist er weg, kommt der Nächste. Und in Linz jetzt, wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir einfach 8 Ausländer unterschreiben und einfach wechseln 3, 4, 5, wenn die nicht passen. Die, was wir holen, mussten passen. Wir haben nicht das Geld, dass wir einfach Geld draufschmeißen können, dass wir einfach eine nach die andere reinholen können. Und für mich ist es wichtig, genauso wie beim Phil und Jürgen, ist wichtig, dass die Spieler das Gefühl haben, deine Familie, wenn du Kinder hast, wir haben mehrere Krankenhaus hier in Linz, wir haben ein ärztliches Team, die werden versorgt und sofort versorgt für alles. Abseits des Eishalle, wenn einer kommt, ich kenne jede Cinema, der Englischfilm spielt, die Restaurants, die da gibt. Natürlich, die Spieler helfen auch, aber ich will das Gefühl geben, dass wir als Trainerteam, dass wir investiert in dem Spieler als Mensch auch. Wir wollen, dass dir gut geht. Du gibst uns jeden Tag was mit Einsatz und wir wollen auch was zurückgeben zu dir.
Dann lass mich doch gleich mal einhaken. Was war denn die beste Integrationsmaßnahme, die du bei einem Import getroffen hast oder der beste Tipp, den du einem jemals gegeben hast? War es ein Kino, war es ein Restaurant oder sagst du, gibst du denen was völlig anderes mit auf dem Weg? Muss jetzt auch keinen Namen nennen.
Naja, ich kann mir einmal erinnern, wir haben einen Spieler, naja, ich sage seinen Namen, das ist wurscht, das ist ihm egal, aber wir haben einen Spieler gescoutet, es war nach meiner, ich glaube, dritten, vierten Jahr in Linz, glaube ich ungefähr, der Rob Shear, und der hat gespielt in Deutschland beim Berlin Capitals und wir wollten ihn haben. Und ich habe seine Nummer dann bekommen und habe mit ihm gesprochen. Und seine Frau Kim war schwanger. Und die wichtigste Sache für ihn war, meine Frau ist schwanger. Wie ist das dort? Wie ist es mit Krankenhäusern und? Und ich habe natürlich das Glück, dass meine Frau Daniela Ärztin ist und hat sehr viele Connections. Und ich habe versucht, alles zu erklären über das Gesundheitssystem in Österreich, wie gut das ist, wie gut besorgt wir sind. Und dann zweitens habe ich gesagt, dass, und noch dazu, es gibt ein großes Mall Plus City. mit unglaublich viel Geschäfte. Es ist richtig geil zum Einkaufen, weil seine Frau geht gerne auch einkaufen, neue Kind. Und naja, ob das wirklich der Grund war, warum er gekommen ist, aber man versucht natürlich schon ein Importspieler das Gefühl geben, dass, hey, wir wollen, dass du kommst nach Linz und wir wollen, dass du auch hoffentlich bleibst. Das ist nicht eine Situation, du unterschreibst den Vertrag und dann nach einem Jahr, wir wollen nicht Ausländer ständig einfach wechseln. Und ja, das fängt dann von unserem Präsident, es fängt dann mit Philipp Lukas, wie er ist als Mensch und mit unserem ärztlichen Team, dass die Spieler einfach das Gefühl haben, die sind besorgt, gut aufgepasst und dass, ich weiß nicht auf Deutsch, that we care about them, dass wir einfach investiert sind mit denen und dass wir wirklich wollen, dass die Erfolg haben und wir wollen auch, dass es denen gut geht.
Troy Ward, mittlerweile in Diensten der Minnesota State University, großes NCAA-Programm, ist dort Associate Head Coach und hatte selbst mal das Vergnügen, eine dieser statistischen Vorbereitungsmappen in Händen zu halten, die er da fast manisch aufgearbeitet, vorbereitet hatte. Nachdem seine Ära ein klein wenig früher zu Ende gegangen ist, als vermutlich er das wollte und viele andere das auch erwartet hatten, war er der richtige Trainer zur falschen Zeit?
Ich glaube, der ist gekommen, dass das stimmt, der ist gekommen in schwierigen Zeiten. In Linz sehr viel Umwechseln von Spielern. Das war, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie viele neue Spieler das wir gehabt haben. Und dann der Jahr danach, die sagen im Leben, Timing is everything. Er ist mit Sicherheit ein sehr knowledgeable Coach, er hat so viel investiert in die Spieler von Videozeiten zum Clips. Er hat alles Mögliche in jedem Spiel, glaube ich, hat er 500, 600 Videoclips selber geklippt, selber geschrieben. Ich klipp meinen Clips jetzt, das ich mache beim Video, mache ich genau dasselbe System wie er. Ich tue ein bisschen weniger. Oder viel weniger, nur weil ich habe das Gefühl, dass ich gelernt, dass manche Spieler, wenn man zu viel Information gegeben ist, kann das zu viel sein. Manche brauchen viel und wollen viel Information haben. Manche muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel gebe. Das ist nur meine Erfahrung. Aber das System, was ich nutze, um Video zum Organisieren, zum Schneiden, ist alles von Troy.
Es kommt Tom Rowe und vom Trainertyp her dann doch deutlich anders und wahrscheinlich zu dieser Zeit des Umbruchs auch, weil erstes Jahr Troy Ward zu Ende gegangen mit dem Karriereende, also einerseits mal mit dem Halbfinale aus gegen Salzburg, mit dem Karriereende von Phil Lucas, mit dem Karriereende von Bobby Lucas, viele Imports, manche, die nicht entsprochen haben und zur Mitte der Saison 18-19 gibt es dann eben den Wechsel auf der Kommandobrücke. Es kommt ein ehemaliger NHL-Headcoach, ein ehemaliger NHL-General-Manager mit Tom Rowe daher. Wie war diese erste Begegnung mit eben jenem Tom Rowe?
Er ist wie sagt man, a man's man. Er ist ein sehr bodenständiger, auch lustiger Typ mit sehr viel Erfahrung. Old-School-Mentality, was mir wirklich taugt. Und wenn ich sage old school, ich meine, er hat ein old school Mentality, aber als Trainer war nicht so, dass er nur herumgeschrien hat oder nur geschimpft hat oder irgendwas, überhaupt nicht. Er war sehr kommunikativ mit seinen Spielern, aber hat so viel geile Geschichte von Eishockey, was er erlebt hat.
Und wen er alles kennt.
Ja, kennt jeder. Und was ich muss sagen, er hat wirklich Arbeit delegiert auf Jürgen, auf mich und hat uns voll das Vertrauen gegeben und gesagt, hey, du machst die ganze Offensive und renn mit das, geh mit das, du machst das.
Also wirklich auch nordamerikanisch Head Coach, der nichts anderes macht als delegieren.
Wirklich delegiert und hat gewisse Sachen, was wir machen müssen, aber wirklich sehr viel Verantwortung gegeben zu uns. Und das hat mich auch sehr viel geholfen zum Weiterentwickeln als Trainer, zum Weiterentwickeln als Trainer. Und er hat eine gewisse Härte in ihm und war sehr sehr hart oder direkt, wenn er das brauchte. Auf die andere Seite, er war ein richtiger Players Coach. Wenn du hättest deine Arbeit hart gut gemacht, hat er voll hinter dich gestanden und hat dich gelobt. Aber hat sehr hohe Standard und wollte unbedingt, dass die Mannschaft in einer gewissen Art und Weise spielt. Und hier, wie gesagt, ich habe eine richtig lustige Zeit mit ihm gehabt. Und erstens sehr viel gelernt, menschlich, sehr ein super Typ und sehr viel Respekt, einfach weil er mich sehr viel Verantwortung gegeben hat.
Diese Verantwortung, die dir auch übertragen wurde, und das ist dann immer in diesem Spannungsbereich Head Coach, Assistant Coaches angesiedelt, ist die Trainingssteuerung. Wann, wie, was trainiert wird, wo man wie rauf den Fokus legt, welche Drills wann, wo ausgepackt werden. Wie gestaltet sich Trainingsgestaltung? Wer legt fest, was im Training gemacht wird? Wie Training abläuft? Wann, was trainiert wird? Wer macht das? Wie lief das vielleicht unter Tom Rowe? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da einen Plan, okay, das ist unser erster Drill, das ist der zweite Drill, kurze Pause, dann irgendwie Skate von der Blue Line zur nächste Drill. Wie sieht das konkret aus? Oder wie sah das auch bei Tom Rowe aus?
Beim Tom war das so, er ist auch reingekommen und hat gesagt, wir haben vorbereitet für Training, und er hat gesagt, Mark, ich will, dass du jetzt fünf Schussübungen machst. Ich will jetzt, danach will ich jetzt was, ich mache die Defensive Zone Übungen. Dann will ich, dass du vielleicht auf die Offensive, alles was mit der Offensive zu tun hat, hat er gesagt, ich will, dass du das machst. Und dann hat er gesagt, und Jürgen, er war verantwortlich für die Small Games, die Kleinspielfeldspiele. Und darum im Training hat oft der Tom eine Übung gemacht. Ihr habt vielleicht die erste paar Übungen für Schüsse und für die Tormänner. Und dann hat der Tom eine Übung gemacht. Dann hat der Jürgen eine Übung gemacht, dann vielleicht wieder ich oder Tom wieder eine Übung gemacht, und so haben wir das geplant.
Aber woher kommen diese Übungen? Hast du da irgendwie fein säuberlich in der Mappe Drills abgelegt, die du dann rausexekutierst oder über die Jahre dann auch erweitert?
Über die Jahre habe ich Erfahrungen gesammelt von allen Trainern, was ich gehabt habe bis der Tom, und ich habe dann gesagt, okay, Tom, das von meiner Frage, wenn wir wollen auf die Offensive Zone Rotation arbeiten, das ist meine Idee für eine Übung. Entweder, meistens hat er gesagt, passt, mach's. Und wenn ich eine Frage gehabt habe, dann habe ich den Tom gefragt und gesagt, passt es, wenn wir so spielen in die Offensive Zone, dass die Verteidiger vielleicht sehr aktiv sind, oder, ja, passt. Und so habe ich dann, ich habe immer Übungen gehabt. Wie heißen die?
Folder? Mappe?
Eine Mappe mit verschiedenen Übungen für verschiedene Sachen, dass man trainieren kann. Und habe ich einfach die Übungen so rausgedacht, wie ich habe gedacht, das passt für unsere Mannschaft. Ich habe natürlich vor der Saison hat er gesagt, ich will, dass du die Offensiv Teil von unserem Spiel ein bisschen nachdenkst. Und natürlich habe ich vorbereitet, dass ich für die Offensiv gewisse Übungen und auch von unserer Mannschaft, was ich gedacht habe, passt am besten so offensiv zum Spielen. Und
okay, nehmen wir an, ich bin Phil Lukas und bitte dich, weil es vielleicht heute nicht geklappt hat, wir müssen bei einer Überzahl am Ende, wir ziehen den Goalie, haben 6 Spieler auf dem Eis und sind aber auch im Powerplay, also 6-4. Ganz ungewöhnliche Spielsituation, so wie 4-3 eben auch ungewöhnlich ist, will 6-4. Trainieren. Was sind Drills, die du vorschlägst, oder Übungen, die du vorschlägst?
Naja, ich kann dir gleich was zeigen. Die haben wir mit Troy mal gemacht. Und die sind
einfach. Es ist natürlich bitter, dass die Hörerinnen und Hörer das nicht sehen können, aber
okay,
versuch's wiederzugeben.
Das ist Offensive Zone Face-Offs, wenn wir Bulli haben, Tormann ist raus, du hast gerade gesagt, Tormann ist raus, wir brauchen ein schnelles Tor, dann kann ich auf die Bank zum Beispiel sowas nehmen und sagen, okay, wir haben The Knot und wir haben The Lebler hier für One-Timer, wir haben hier The Roll aus Linkhander, wir nehmen den McKenzie und wir schicken ihm Richtung Tor. Und ich fülle die Nummern einfach da rein und kann auf der Bank dann gleich sagen, Bulli, das ist der Bulli, das wir machen jetzt.
Und Schlüssel Bulli soll nach links weggewonnen werden.
In dem, ja, hier nach zurückgewonnen, er geht in die Mitte, hat die Möglichkeit gleich zum Schießen, er geht zum Tor, der Verteidiger von oben geht durch zum Tor und der Lebler geht nach außen für einen One-Timer auf die Seiten. Beispielsweise. Und dann natürlich, da hast verschiedene, also das ist ein anderer, wo man sogar mit drei Spielern hochspielen, Möglichkeit, Gewinn auf die Seite, der kommt in der Mitte, Schussmöglichkeit, Passmöglichkeit, ja, und dann die Spieler wissen gleich, wo die hingehen sollen, sag mal, Beispiel. Aber wenn du sagst, von der Offensivseite, wir haben 6 gegen 5 oder 6 gegen 4. Normal hast du das im Training schon geübt. Und man übt meistens 6 gegen 4 nicht wirklich einen Aufbau, weil der Aufbau ist dasselbe, außer 5 gegen 4. Du hast nur einen extra Spieler und dann du arbeitest meistens nur in Zone, was du haben willst. Und der Wichtigste, glaube ich, ist egal, ob das Überzahl ist oder 6 gegen 4 Situation, dass die Spieler wissen, wo die stehen und dass die richtige Spieler in der richtigen Position steht. Was die für eine Entscheidung macht dann am Eis, die aktuelle Plays. Du übst es ein bisschen, aber in Wirklichkeit, jede Spielsituation ist anders. Und wir wollen, dass die Spieler frei sind und haben einen freien Kopf, um was zu schauen. Was ist frei? Ich spiele das so. Aber solange das der richtige Spieler in der richtigen Position sind, normalerweise das ist das Arbeit als Trainer, dass das Wichtigste ist. Wenn du jemanden in einer Position hat, der nicht passt, dann
hast du deinen Job nicht gemacht.
Genau.
Was ist in all den Jahren die Übung, die dir am meisten Spaß bereitet oder die Übung, die vielleicht auch den Spielern am meisten bringt? Etwas, das du immer wieder gern einbaust?
Bestimmte Übungen.
Und gibt es vielleicht die eine Übung, wo du sagst, die macht dir Spaß oder die ist wirklich cool, weil man so viel mehr lernen kann?
Ja, ist interessant. Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben am Donnerstag vor dem Spiel gegen Pustertal eine Übung von Troy Ward benutzt, das wir fast immer nutzen. Wir haben Samstag, also gestern, wir haben ein kurzes Training gehabt. Wir haben Übungen gemacht von Rob Down, das wir oft am Samstag gemacht haben. Mit Rob. Also, das für mich ist das Interessanteste. Wir haben unsere eigene Übung, das der Luki hat oder das wir irgendwie entwickeln. Wir haben aber auch ein paar Übungen, das über die Jahre, die sind Übungen, dass wir haben vor, wie lange ist es jetzt aus? 15 Jahre aus. Wir nutzen auch diese Übungen noch hin und wieder. Wir haben eine Übung am Samstag benutzt, das eigentlich eine Übung von Dan Seaman war. Und darum ist es.
Aber gib mal ein konkretes Beispiel. Was war denn eine Übung von Rob Down, die ihr am Samstag verwendet?
Wir haben eine Übung am Samstag von Rob, dass eine 2 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 2 ist. Und die Übung hat der Luki gut gefunden von Rob. Er hat die Erinnerung damals, dass wir haben das oft am Samstag gemacht. Und der Grund, warum der Luki das Übung mag sehr gern, ist, dass die Spieler haben ein bisschen einen langeren Weg, aber es ist ohne Start und Stopp. Und am Samstag nach einem Freitagsspiel ist wichtig, dass die Spieler auch die Beine, sagen wir mal, ausputzen. Dass die diese aerobische Eislaufen haben. Wir wollen nicht am Samstag nach einem Freitagsspiel Stopp, Start, Körperkontakt. Der Körper ist schon müde von Freitag. Das Ziel am Samstag ist, dass die Spieler fit werden für Sonntag und auch taktisch, wenn irgendwas fehlt oder irgendwas nicht gut ist in unserem Spiel, dass wir auch das korrigieren können. Und diese bestimmte Übung haben wir einfach genommen, weil wir wollen, dass die Spieler gegen Pustau war ein relativ hartes Spiel. Und wir haben einfach diese Übung genommen, weil erstens, es ist 2 gegen 1, die Spieler kriegen Touches, 3 gegen 2, einfach ein Flow-Übung, aber die Länge sind lang, die Lauflänge sind lang und wir haben das Gefühl, dass es die, für die Spieler gut ist, die Beine zum Ausputzen.
Ich möchte natürlich auch die Ärger Tom Rowe ein klein wenig Revue passieren lassen, aber natürlich auch, nachdem ich gerade erst vor 3 Wochen hier bei Winter Day Hockey Club zu Gast war, ihn gefragt, woran er sich denn erinnert und habe auch ihn gebeten, so ähnlich wie Troy Ward, sag mal, Coach, kannst du mir vielleicht auch was Lustiges über ihn erzählen? Spoiler alert, beide haben gesagt, nicht unbedingt lustige Geschichte, aber könnte wirklich eine Schablone sein, die man über beide drüber gelegt hat. Wir hören erstmal rein bei Tom Rowe und plaudern dann noch kurz drüber.
Martin, the best story I have for you, you'll have to have Mark explain it to you. It's about Chris Farley. He'll know exactly what I'm talking about. That would be the funny part of this. But really, the best thing I loved about Mark is he was always so even-keeled, very organized, and always, he didn't say a lot. Sometimes he was, usually he was fairly quiet, but when he spoke, he had good points to make. They were usually right on point, and we could adjust accordingly. But just a very, very, very smart guy. And was a real good guy for me and Linz, and really made my transition into the Austrian League real smooth. And he was really good on the offensive side. I know he was a skilled player when he played. Excellent on the power play, really good power play guy. Always had our guys prepared, always had them on the ice working with them. Morning skates during the week. So I can't say enough good things about him. Really enjoyed my time with Mark. Really enjoyed Danny, his wife, and their kids. We just had an awful lot of fun together, and he is a big reason I enjoyed being in Linz so much. So anyway, tell him I said hello and have a great podcast, and I will talk to you soon. Bye-bye.
War nicht ganz richtig von meiner Seite, dass gar nichts Lustiges da war, aber zumindest etwas, das ich ohne Inside Knowledge wahrscheinlich nicht verstehen hätte können. Deswegen, Chris Farley.
Ja, es war lustig. Ich habe 2 lustige Geschichten eigentlich. Eine, ein andere auch. Aber das war Spiel zu Hause. Erstens, Chris Farley ist leider gestorben. Er war Comedian, Actor. Oft in diese lustigen Filme. Und er hat einmal auf Saturday Night Live, das war ein Fernsehprogramm in Nordamerika, das jeden Samstag im Fernseher war. Und wenn man das auf YouTube reinschreibt, Chris Farley.
Ah, ich hab's falsch ausgesprochen und gehört. Farley, nicht Farley. Yeah, no, yeah. Farley.
Farley. Yeah. Farley. Van Down by the River. Ich kann das einmal zu dir zeigen. Man muss das kennen, um das wirklich zu verstehen, aber das ist. Er war berühmt für diese Skits und er hat gespielt als Motivational Speaker und er hat geschrien und ist gestanden und hat wirklich so, es ist eine lustige Szene, aber man muss das kennen, sonst ist vielleicht zu die
So, alle die Leute, die anstoppen, schauen sich Chris Farley,
Down by the River, ja. Yep.
Schauen sich das an und sind jetzt, Achtung, 1 Mississippi, 2 Mississippi zurückgekehrt und kennen den Skit jetzt.
Ja. Yep. Also, da war eine Szene, wo Raw, wo Tom zu Hause auf der Bank Vollgas auf die Mannschaft geschrien hat und wie er ausgeschaut hat und wie er geschrien hat und war das wirklich so 1:1 dasselbe. Und ich und der Jürgen haben dann ein bisschen Spaß gemacht über das in der Kabine danach. Und er hat das nicht gewusst, was das Chris Farley-Szene war. Und dann hat er das selber angeschaut und hat wirklich gelacht. Also das Schöne über Tom ist, er hat sich über sich selber auch lachen können. Oft hast, sagen wir so, der Cheftrainer, der Head Coach, ist oft einer, der nie einen Fehler machen kann. Und die nehmen sich manchmal zu ernst so. Und er war einer, der richtig auch Spaß haben könnte. Und einmal in Klagenfurt, er war am Bank. Damals war der Klagenfurt-Eishalle noch nicht neu ausgebaut. Das war die alte Spielerbank. Und das war so eine dünne Bank, wo die Trainer draufsteht. Und mitten in dem Spiel ist er ausgerutscht und auf seinen Rücken komplett gelandet. Er war weg am Boden, aber ich habe mich fast in meinen Hosen gemacht. Aber er ist wieder aufgestanden. So schnell habe ich ihn nie gesehen in Bewegung. Er ist wieder aufgestanden. Nichts gehabt. Ich dachte, er hat sicher Gehirnschütterung oder irgendwas oder Bandscheibenvorfall. Aber kein einziger Spieler hat das gesehen. Kein einziger. Und wir haben Spaß über das gehabt. Er hat gelacht nach dem Spiel und ich hatte es so lustig gefunden, weil er so ein Geräusch gemacht hat. Aber kein Spieler, es war mittel in dem Spiel, kein Spieler hat das gesehen und ich hab das erlebt, das war ziemlich lustig, ja.
Das Wirken von Tom Rowe ist zu Ende gegangen oder einem Ende zugeführt worden, auch durch Covid-19, durch das Coronavirus. Es gab dann nie eine vierte Partie, die zwischen Linz und Klagenfurt gespielt worden ist, sowohl Linz als damals krasser Außenseiter gegen den amtierenden Meister mit 3-0 in der Serie vorne war. Hätte es an Spieltag 4 im Viertelfinale ein viertes Spiel in Linz gegeben. Wäre Klagenfurt gesweept worden?
Ich kann dir nicht sagen, ob Klagenfurt gesweept worden wäre.
Gesweept worden wäre. Das ist ja, dass du es auf Deutsch machst. Wir haben lange diskutiert, ob wir es auf Deutsch oder Englisch machen.
Tut mir leid, ja. Aber ich bin überzeugt, dass wir hätten diese Series gewonnen und auch, dass wir eine Mannschaft gehabt haben, die sehr weit im Playoffs gegangen wäre, weil wir waren einfach sehr stabil aufgebaut und in die Zeiten der Saison mit einem ganz guten Tormann mit der Glass im Tor. Wir haben der Verteidigung, wir waren wieder gesund. Schade, dass es nicht weitergegangen ist, weil ich glaube wirklich, was Spezielles von dieser Mannschaft, dass irgendwas Spezielles passieren hätte können.
Das ist, wenn es dann wirklich in diese Relative Clauses reingeht und, die If-Sentences und dergleichen, ist im Englischen schon nicht einfach, im Deutschen mit den ganzen Artikeln und noch komplizierteren Zeitformen. Also absolut kein Vorwurf, im Gegenteil, sehr cool, dass wir das tatsächlich auch auf Deutsch machen können. War nämlich auch mein Gut-Feeling, dass das eine spezielle Mannschaft war. Und es war leider die letzte für längere Zeit erfolgreiche Mannschaft, die das Team dann auch zu sehen bekommen hat. Im Sommer oder in der Offseason mit vielen Ungewissheiten, auch mit den Steinbach Black Wings 1992 und all dem, was daraus gefolgt ist, gab es zwei Saisonen an der Zahl, in der es keine Playoffs für die Black Wings gab. Viele verschiedene Trainer, das hat mit Pierre Beaulieu begonnen, ist mit Dan Seaman weitergegangen, Raimo Summanen, dann derjenige, der zuletzt die Verantwortung über hatte. Rabenschwarze zwei Jahre, an die man sich nicht allzu gerne zurückerinnert, wo du auch zweimal vom Assistant Coach zum interimistischen Coach gemacht worden bist. Und jetzt heißt es in Linz immer so schön, einmal Linzer, immer Linzer. Gab es in diesen zwei Jahren mal eine Phase, wo du dir gedacht hast, boah, vielleicht bin ich doch nicht immer Linzer?
Ja, ganz ehrlich, ich hab nicht gewusst, was auf einmal los ist. Wenn ich schaue in der Vergangenheit, ich sehe das so. Wir haben meine erste Saison, sagen wir mal, als Spieler war 99-2000, erste Jahr in der Liga. Der nächste Jahr, wir waren, ich weiß nicht, ich glaube, dritte in der Tabelle oder irgendwas nach der Saison, keine Ahnung, im Viertelfinale, glaube ich, ausgeschaltet. Der nächste Jahr Halbfinale, der nächste Jahr Meister. Das Jahr danach Konkurs. Und da habe ich gesehen, Wow. Falkirk, ich war ein Jahr in Falkirk, europäischer Meister, ein Jahr, erstes Jahr in Europa, Konkurs. Aha, okay. Das ist oft jetzt in österreichisches Eishockey, zumindest, ich weiß nicht, in anderen Sportarten, aber gibt's richtig hohe, schnelle, hohe und richtig schnelle Tiefe. Nach der Tiefe, nach der ersten Konkurrenz, ist dann der Rob Down gekommen und sofort nach oben und oben geblieben, meistens, okay, die sechste Jahr waren wir, glaube ich, im Achtelfinale, glaube ich, ausgeschaltet.
Muss Viertelfinale gewesen sein, weil...
Viertelfinale, ja. Und da habe ich gedacht, nach dem Rob Daum-Ära wird das schwierig für den nächsten Trainer, der reinkommt, weil er natürlich hat große Schuhe zum Einfühlen, sagt man das, ja, zum Fühlen. War ein bisschen eine schwierige Zeit. Wir waren in Playoffs, aber nicht so erfolgreich. Und dann war auf einmal wieder ein bisschen Erfolg da mit Tom am Ende in Playoffs. Und dann ist diese Crash passiert wieder, wo, ja, ich kann nur sagen, von meiner Seite, da waren so viele verschiedene Sachen, so viele Sachen diskutiert, aber wenn die Name Black Wings war in Frage und ein neuer Name vielleicht kommen wird, war das für mich schrecklich. Also,
war das der Tiefpunkt oder war der Tiefpunkt in diesen zwei Jahren ganz woanders?
Naja, der Tiefpunkt dann war danach, ich meine, das war der Anfang und dann danach war einfach Unstabilität und ich glaube, Leute haben versucht, Probleme zu lösen, einfach schnell da irgendwie und die Identität von der Verein war irgendwie nicht da. Und jetzt sind wir in eine andere Richtung wieder, Gott sei Dank. Und ich finde, dass die Stabilität ist da und jetzt haben wir einen Trainer, der leidenschaftlich da ist, herzlich da ist für den Verein. Und der Verein hat einen Präsident, der leidenschaftlich und herzlich da ist für den Verein. Und ich hoffe, dass Nürnberg aufgeht.
Diese Leidenschaft, die dieser neue Trainer dann auch gebracht hat, der möchte ich mich natürlich auch widmen mit einem Soundbite und ich habe schon sehr viel deiner Zeit jetzt auch okkupiert und wird auch der letzte Soundfall sein, den wir uns anhören. Aber natürlich hat es auch für Lukas nicht nehmen lassen, klein wenig auf eure gemeinsame Zeit und auch diese Beziehung, die ja doch deutlich weiter zurückgeht als nur die gemeinsame Coaching-Aufgabe, zu reflektieren und ein klein wenig darüber zu sprechen. Wir hören mal rein bei Phil Lukas.
Lieber Martin, über meinen guten Freund und Arbeitskollegen an meiner Seite Marc Sütsch. Marc und ich, wir kennen uns schon sehr lange aus unserer Zeit in Feldkirch, wo das Ganze begonnen hat. Und vom ersten Tag an haben wir uns eigentlich sehr, sehr gut verstanden, ob das jetzt am Eis war oder auch vom Eis weg, war da immer ein gewisses Verständnis füreinander. Ich denke, wenn wir die Möglichkeit gehabt haben, auch miteinander zu spielen in einer Linie, dann hat das oftmals auch sehr gut funktioniert. Und so hat sich über diese vielen Jahre, dann auch über die Zeit in Linz natürlich, wo wir ein Heim gemeinsam gehabt haben und zusammen gewohnt haben und natürlich in einer Zeit, wo wir noch jung waren, auch ein bisschen um die Häuser gezogen sind, eine sehr, sehr enge Freundschaft gebildet, die basierend ist auf einem sehr, sehr starken Vertrauen zueinander. Ich schätze den Marc sehr für seine Ehrlichkeit. Ich weiß, dass ich auf ihn hundertprozentig vertrauen kann und dass er mir nicht nur das sagen wird, was ich hören will, sondern dass er mir wirklich auch das sagen wird, was er denkt. Und ich halte auch sehr viel von seiner Meinung. Oftmals sind wir sehr gleicher Meinung, vor allem wenn wir über das Eishockey sprechen, aber manchmal könnten wir auch zum Beispiel nicht weiter entfernt sein voneinander, was unsere Meinungen angeht. Und ich denke, dass das wichtig ist und dass wir uns deswegen auch sehr, sehr gut ergänzen. Ich denke, was den Marc speziell macht für mich, ist sein einzigartiger Sinn für Humor. Ich kenne wenige Menschen, die so einen Sinn für Humor haben wie er. Ich muss auch klar betonen, dass das vielleicht nicht alle so empfinden wie ich, aber für mich ist es extrem amüsant, an seiner Seite arbeiten zu können und solche bizarren Behauptungen von ihm mit einem schmunzelnden Gesicht hören zu dürfen, wie er würde eine Runde mit Floyd Mayweather im Ring überstehen oder er hätte eine Chance gegen einen wilden Wolf in der Wildnis in einem 1-gegen-1-Kampf. Ja, sind einfach solche Behauptungen. Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, dass du ihm die Frage stellst, ob er das wirklich so sieht. Sind einfach Sachen, die unseren Tag, der sehr natürlich sehr arbeitsaufwendig ist, aber sehr, sehr, sehr lang oftmals ist, immer wieder erheitert. Und das war schon als Spieler so, dass er immer wieder einen Weg gefunden hat, ein bisschen unter die Haut seiner Mitspieler zu gehen, aber auch immer wieder die Situationen aufzulockern und zu erheitern. Das macht es für mich speziell, neben unserer Freundschaft natürlich jetzt auch Seite an Seite arbeiten zu können. Und ich denke, wir ergänzen uns hier sehr, sehr gut. Es macht irrsinnig viel Spaß, Zeit miteinander zu verbringen, in unserem Office nicht nur über sogenannten Job zu reden, sondern auch über private Dinge. Und die Möglichkeit haben wir jetzt glücklicherweise, dass wir jetzt diese Zeit miteinander auch verbringen können und das Ganze hier sportlich so gestalten können, wie wir uns das vorstellen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mit dem Marc und auch mit dem Banks natürlich und mit Ricky so einen Staff habe, in dem so viel Spaß macht zu arbeiten.
Verspreche dir eines. Es werden nur noch 5 Fragen sein, die ich für dich habe, aber jede einzelne könnte vielleicht auch abendfüllend beantwortet werden. Also wir steuern schon auf die wahrscheinlich 1,5-Stunden-Marke dann letztlich zu. Nachdem du vollmundig ankündigst, du könntest eine Runde gegen Floyd Mayweather überstehen, wie zum Teufel würdest du das versuchen anzulegen?
Okay, diese Geschichte ist eine alte Geschichte. Ich glaube, der Rob Schur haben wir gequatscht irgendwie. Und ich habe gesagt, der Floyd Mayweather, das war, die Situation war so, es ist nicht ein Boxing-Match, sondern das war ein UFC-Match. Okay? Und ich habe gesagt, ich darf aber 3 Monate Training bekommen von einem UFC-Trainer. Und dann darf ich gegen den Floyd Mayweather in einem UFC-Ring kämpfen. Es war einfach ein Blödsinn, das Ganze. Ich weiß, ich bin realistisch, ich weiß, dass gegen Floyd Mayweather, dass ich keine Chance haben hätte. Aber das Lustige war, ich habe die Spieler das ernsthaft vorbeigebracht, oder zu der Rob Schur, ein paar Spieler, habe ich wirklich gesagt, dass mit 3 Monaten Training mit einem super UFC-Trainer, dass Floyd Mayweather darf keine UFC-Training bekommen. Floyd Mayweather ist nur 50 Kilo, oder was hat der, 45, 50 Kilo. Ich habe gesagt, das geht nicht. Ich meine, der ist so klein, ich muss ihn nur quasi mit einem Wrestling-Move runternehmen und so, gleich habe ich ihn. Der kann ihn boxen, wenn er am Boden liegt. Auf jeden Fall haben wir hin und her gegangen und der Schier gesagt, Mark, innerhalb 3 Sekunden wirst du tot sein, wenn du in den Ring gehst. Natürlich. Aber es war irgendein Blödsinn, dass die Spieler, ein paar Spieler haben gelacht und haben immer weiter diskutiert über das. Und okay, lass mir 6 Monate Training haben und ich bin dann 85 Kilo, der hat nur 50 Kilo, der hat keine Chance, bla bla bla. Es war irgendein Blödsinn. Aber ja, wie gesagt, ich nehme meine Arbeit sehr ernsthaft, aber ich verstehe auch, dass als Co-Trainer besonders, es gibt gewisse Zeiten, das ist Alltag, jeden Tag Training, jeden Tag arbeiten, jeden Tag. Die Spieler geben sich ihr Körper auf die Grenze. Und wenn man Spaß hat, zumindest dabei, dann fühlt sich das nicht so an wie
nur jeden Tag gedrillt, gedrillt, gedrillt. Die werden gedrillt jeden Tag und die geben alles. Aber wann die das geben für den Verein, für die Mannschaft, dann kehrt auf ein bisschen erstens Loben und auch Spaß. Es ist wichtig, dass die das genießen können, die Zeit genießen können. Du kannst nicht als Profi arbeiten dein ganzes Leben. Du hast nur gewisse Jahre und diese Jahre musst du auch genießen.
Trotzdem, lass uns dieses Gedankenexperiment weiter durchexerzieren. Du triffst in der Wildnis auf einen Wolf. Du sagst, du hättest realistische Chancen gegen diesen Wolf. Warum?
Das war wieder mit Phil irgendeine, ich glaube, der hat ein Instagram-Video gehabt von irgendeinem Wolf, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, Mann, das ist einfach, das ist eher nur ein Hund. Ich meine, du nimmst, gibst deine Hand in seinen Hals, nimmst seine Zunge und hast ihm gleich. Und da haben wir, wie gesagt, das war eine zusätzliche Blödsinn, dass ich habe gewusst, dass der Phil kennt diese Geschichte von Mayweather, dass ich noch das dazu sage, quasi, dass ein Wolf hat keine Chance gegen einen Mensch, wenn du wirklich da auskennst, irgendwie von irgendwelche UFC-Techniques. Eigentlich, zu jeder, der dazu hört, wird das einfach ein Blödsinn, es klingt wie ein kompletter Blödsinn. Es ist ein Blödsinn, aber wie ich das umgehe mit das, ist für uns eigentlich nur ein kompletter Spaß.
Wenn wir bei UFC-Techniken sind, Phil Lucas hat mal erzählt, ich soll dich mal zum Thema Fishhooking ansprechen und was sich damals zugetragen hat. Muss vorausschicken, ich kenne die Geschichte mittlerweile. Vielleicht magst du sie auch zum Besten geben, warum das Stichwort Fishhooking zwischen euch beiden noch immer wahrscheinlich für lustige Erinnerungen sorgt.
Ja, das ist...
Das ist lang her.
Ja, es ist lang her. Ich schätze mal, das waren in Zeiten, wo ich vielleicht ein paar Bier zu viel gehabt habe. Ja, als Spieler, wenn ich gespielt habe, haben immer Blödsinn gemacht in der Kabine. Hin und wieder ist es zum so Wrestling oder quasi Fighten in der Kabine, aber nur zum Spaß. Ich kann mich erinnern, einmal mit Martin Homburger ist das einmal passiert, wo ich quasi gewrestelt UFC Blödsinn gemacht und in der Situation, wo du wirklich rauskommen musst, dann hängst du einen Finger ins Mund von Gegnern und ziehst es zu der Seite wie Fischhaken. Und meistens kommst du raus von deiner Position, wo du bist.
Also Finger im Mundwinkel einhängen, Fishhooking,
ja.
Ist relativ unangenehm.
Ja, genau.
Was man bei dieser Linzer Mannschaft spürt, ist, dass das eine große Familie ist, wo sehr viele Freunde miteinander arbeiten. Jürgen Penker, du und Phil Lucas, das ist eine richtig eingespeiste Truppe. Jetzt ist also okay, aber dieses Wins and Losses Business, und es kann natürlich passieren, dass der Head Coach die Mannschaft vielleicht nicht mehr erreicht, dass das Management sich denkt, wir müssen eine Veränderung herbeiführen. Und jetzt ist es nicht nur ein Trainer und auch die anderen waren deine Freunde, sondern es ist einer deiner besten Freunde, der jetzt Head Coach ist. Inwieweit ist das auch für dich und für all das, was hier passiert, noch größerer Druck, letztlich erfolgreich zu sein? Weil wenn es nicht klappt, dann kostet es deinem besten Freund den Job.
Und vielleicht auch dich. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben geredet sogar nicht über gefeuert werden oder so, aber am Anfang der Saison haben wir einen Sieg gehabt, 4 Niederlage, glaube ich. Aber wir haben gewusst, wir spielen gut. Wir haben gerade jetzt nicht das Packluck. Solange, dass wir fokussieren auf unseren Prozess und wie wir spielen wollen, wir glauben, dass das Erfolg kommt. Und wichtig ist in Zeiten, wo vielleicht der Luki gestresst ist, dass ich ihn beruhigen kann, weil ich habe lange Zeit gearbeitet jetzt als Co-Trainer und ich habe viel gesehen, viel gelernt und genauso er kann mich beruhigen in Zeiten, wo bei mir nicht gut läuft. Er kennt mich und weiß, wenn irgendwas nicht passt bei mir. Ich merke bei ihm, wenn irgendwas nicht passt. Und wir können offen reden über alles. Und am Ende des Tages, wir haben eine Situation, wo Wir sind alle zu viert da, der Rick, der Panks, der Luki und ich. Wir haben dieselbe Meinung und dieselbe Ziele. Wir wollen einfach das Beste für die Spieler da drinnen in der Kabine. Und wir wollen natürlich, dass der Verein einen Erfolg hat, aber wir wollen das in einem gewissen Prozess. Und das heißt, dass österreichische Spieler geschätzt sind, dass wir nicht einfach die Menge von Ausländern holen. Und wir hoffen, dass durch die richtige Kultur, dass gute Leute kommen raus von diesen Eishockeyspielern, auch danach. Und dass die auch, wie gesagt, dass die österreichische einheimische Spieler geschätzt sind und dass die auch ein großer Teil von unserer Mannschaft sind. Die sind die größte Teil und sollten so behandelt.
Aber trotzdem, die vorherigen Headcoaches, vor viel Lukas, unter denen du gearbeitet hast, die mit denen konntest du natürlich schon gut, aber das ist jetzt nicht Best Friend Material. Inwiefern ist die Ausgangslage für dich auch eine andere im Wissen, ist es ein anderer Druck zu wissen, der beste Freund ist jetzt Head Coach?
Ich verstehe deine Frage und ich wollte dorthin kommen, aber der Grund, warum ich so geredet habe jetzt gerade, ist, dass wenn wir diese Meinung haben und diese Kultur aufbauen wollen und irgendwann einmal irgendwas passiert im Leben, einer wird gefeuert oder das nicht der Fall ist, wir wissen, dass wir haben alles gegeben, um das zum Umsetzen und das zu haben. Und weil wir unsere Meinung dasselbe sind, wir werden nie auseinandergehen. In unseren Meinungen, meine ich. Wenn irgendwas in der Zukunft, man kann nicht die Zukunft lesen, aber ich werde nie sagen, erstens, ich nehme diese Arbeit nicht, oder der Luki wird sagen, ich nehme diese Arbeit nicht, weil wir befreundet sind und wir haben Angst, dass in 2, 3, 5, 10, 15 Jahren irgendwas passieren kann, sondern wir genießen die jetzige Zeit und hauen alle unsere Energie in die Present Zeit, in jetzige Zeit, und wir machen keine Sorgen über jetzt die Zukunft. Und das ist wirklich meine Gedanken und wie ich mich fühle. Es wird schlecht, wenn ich sage, ich gebe einfach auf, weil ich habe Angst, dass in x Jahren irgendwas passieren kann. Entweder zu mich, zum Pengs, zum Luki, zum Rick.
Morgen rufen die Edmonton Oilers an und sagen, du magst das mit Chris Knobloch, das haut nicht so hin. Könntest du dir vorstellen, unser Head Coach zu werden? Was ist deine Antwort?
Die Edmonton Oilers?
lass es die Maple Leafs sein.
Ja, ja, na, alle. Ich meine, natürlich jeder Trainer in der ganzen Welt wird sagen, natürlich hupf wie am Flugzeug und nimm der Arbeit. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass ich das Möglichkeit habe, das, was jetzt derzeit in Linz passiert, das zu erleben mit Philipp, mit Rick, mit Jürgen. Weil jetzt gerade ist eine Arbeitsatmosphäre, der positiv ist und es ist, man kann jeden Tag hier in Linz in der Kabine kommen und das Gefühl haben, dass eigentlich wir sind wirklich eine Familie und der Wert von das ist so groß, glaube ich, dass die Mannschaft selber muss als Familie fühlen und natürlich mit der Trainerstamm auch so familiär Gefühl haben mit der Präsident, mit Peter und mit der Verein. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist und sehr gesund ist für den Verein.
Bin sehr gespannt, wohin das alles führt. Bedanke mich sehr dafür, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast. Über 1,5 Stunden, die dich vom Videostudium auch abhalten. Ich durfte sehr viel lernen und glaube, es gibt sehr, sehr viele gute Gründe und durften auch von 4 tollen Headcoaches hören, warum du der längstdienende Assistant Coach in der Winter Day Ice Hockey League bist. Vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen.
Danke, habe ich sehr gern gemacht.
Winter Day Hockey. O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Wir sind drin, statt nur dabei. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move. Oh,